Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kompass Podcast mit Michael Vasiliades. Herzlich willkommen, Michael. Ihr werdet euch alle wundern, dass wir heute hier nur zu zweit stehen. Normalerweise sind wir ja zu dritt und haben immer noch eine andere Persönlichkeit aus Politik und Wirtschaft dabei. Aber wir machen heute einen Sonderkompass aufgrund der Ereignisse, wie ihr wahrscheinlich ja auch alle mitbekommen habt, den Wahlen in den USA, dass Trump gewählt wurde und dem Bruch der Koalition in Deutschland. Deswegen wollen wir uns heute in diesem Kompass mit der aktuellen Situation, mit der aktuellen Weltlage beschäftigen und auch mal gucken, wie damit die IGBCE und insbesondere die Industrie in den nächsten Monaten und Jahren umgehen muss. Wir haben diesen Kompass deswegen auch genannt, Politik und Industrie in der Krise, denn in einer Krise befinden wir uns. Da werden wir gleich noch näher drauf eingehen und dann auch mal gucken, wie eigentlich die IGBCE in diesen bewegten Zeiten mit den Herausforderungen umgeht. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die politische Lage hat sich ja dramatisch zugespitzt, das kann man nicht anders sagen. In den USA hat Donald Trump die Wahl gewonnen, auch relativ deutlich, muss man sagen. Und die Ampelkoalition in Deutschland ist auch zerbrochen. Vielleicht können wir erstmal, bevor wir auf die industriepolitischen Aspekte eingehen, mal erörtern, was heißt das eigentlich jetzt für Europa und auch für Deutschland, diese beiden Ereignisse, die jetzt so ja eigentlich an einem Tag für uns passiert sind.
Ja, unmittelbar zu tun haben sie ja nichts miteinander, aber natürlich die Konzentration auf einen Tag hat einfach nochmal vor Augen geführt, da ist politisch sehr viel in Bewegung. Das ist nicht ganz neu. Erstens war Trump schon mal Präsident. Die Frage, wie die Amerikaner das bewerten, wie Amerika sich aufstellt im Wandel der Zeit, das beschäftigt uns ja schon länger. Die Biden-Administration hat viele, viele Themen nach der ersten Amtszeit von Trump, sagen wir mal, rekonfiguriert, aus unserer Sicht positiv. Ein Beispiel war ja, das haben wir in einem Talk auch behandelt, wie die Amerikaner die Transformation angegangen sind. Der IRA, also der Inflation Reduction Act, ein Investitionsprogramm in den Wandel der amerikanischen Industrie, hat ja durchaus die Diskussion auch in Europa die letzten Jahre bestimmt, weil die Amerikaner einen anderen Weg gegangen sind. Sie reizen Investitionen an, sie reizen neue Technologien an. Also sie bringen die Wirtschaft auf den Weg. Übrigens, Biden zum ersten Mal hat ein Präsident das auch verbunden mit sozialen Themen, mehr oder weniger, nicht so wie wir es kennen. Aber er hat gesagt, wer öffentliches Geld haben will, der muss auch Gewerkschaften, Tarifverträge, gute Löhne berücksichtigen. Sonst gibt es das nicht. Also es ist eine Verbindung, die eigentlich Sinn macht, wenn man öffentliches Geld einsetzt. Die Wirtschaft in den USA hat auch davon profitiert. So, jetzt haben die Amerikaner aber, wie gesagt, politisch viele, viele Konflikte. Und sie haben sehr eindeutig, du hast es gesagt, nicht nur Trump gewählt zum Präsidenten, sondern beide Kammern des Kongresses auch republikanisch gewählt. Das ist ein sehr klares Signal, was die Amerikaner wollen. Das haben wir nicht zu kritisieren, das hat Folgen mit Sicherheit für Europa, aber das ist eigentlich erstmal eine Wahl. Dass Trump als Person und dass viele seiner Initiativen, wie übrigens auch in Europa, in Ungarn, in vielen, vielen Ländern, in denen eher rechte Politiker im Moment an der Macht sind, dass sie sozusagen die Demokratie immer wieder herausfordern. Ich sag mal, machen, was sie wollen und das bis an die Grenze ziehen, das ist der Fall. Aber das sollte ja und müsste ja eigentlich auch eine demokratisch-politische Diskussion auslösen. Deswegen, ja, das ist sehr eindeutig und darauf müssen wir uns einstellen. Was heißt das eigentlich? Ich glaube, es gibt drei Dimensionen, in denen wir einfach nochmal zur Kenntnis nehmen müssen, dass Amerika, ob es uns nun gefällt oder nicht, nicht irgendein Land ist, sondern es ist ein Land, das eine Supermacht ist, militärisch wie auch wirtschaftlich. Und das natürlich dann, wenn sie ihre eigenen Interessen in die Welt bringen, das haben wir auch schon kennengelernt, dann hat das Auswirkungen. Es ist unser Allianzpartner, das darf man nicht vergessen. Die Amerikaner haben jetzt mal unabhängig vom Präsidenten einen Großteil unserer Sicherheit garantiert, auch schon sozusagen im Kalten Krieg und auch jetzt. Und nehmen natürlich, so ist auch ihr Anspruch, nehmen in der Welt natürlich auch eine solche Rolle ein. Und da wird es Veränderungen geben. Eins hatten wir ja schon in der Amtszeit von Trump 1 gemerkt. Er hat die Auffassung, dass wir Europäer zu wenig beitragen zu unserer eigenen Sicherheit. Mindestens zu wenig Geld. Gegebenenfalls aber auch noch weiter. Das wird sicherlich wieder aufkommen. Zweitens, er bewertet das so, dass die Handelsbeziehungen zwischen Europa, allerdings auch China und den USA unfair sind. Also sozusagen mehr nach USA reinkommt, also importiert wird, als da irgendwo Handelsbeziehungen. Darüber kann man jetzt streiten, aber eins stimmt durchaus. Die Zölle, über die er gerne spricht, sind jetzt schon zwischen Europa und USA sehr unterschiedlich. Wir haben höhere. Also diese Themen werden kommen, Handelsthemen. Und die dritte Dimension ist, was macht er sozusagen zur Förderung weltweit seines Verständnisses von Politik, also eines eher konservativen, rechten Blick. Das kann natürlich im Umweltschutz, das kann in der Sicherheitspolitik, das kann in der Entwicklungspolitik Auswirkungen haben. Das droht alles, das hat er gesagt, Migrationspolitik intern auch. Und darauf müssen wir uns einstellen. Das verschärft Themen, die wir in Europa eigentlich auch diskutieren. Und deswegen wird es eine Zeit werden, in der wir politisch entscheiden müssen über strategische Weggabelungen, nicht über irgendwelche Details. Mhm. Und das ist für uns, glaube ich, eine Herausforderung.
Ich würde gerne den Blick vor dem Hintergrund nochmal auf die Industrie lenken, also gerade auch jetzt im Hinblick auf Deutschland. Also es ist sowieso in den letzten Jahren, es gibt Schwierigkeiten in der Industrie, es gibt nicht genug Arbeitskräfte, es gibt nicht genug Fachkräfte, es gibt aber auch zum Teil nicht genug Investitionen in Deutschland. Jetzt haben wir den Bruch der Ampelkoalition und es ist ja tatsächlich so, das kann man Umfragen entnehmen, die meisten Bürgerinnen und Bürger sagen, gut, dass das jetzt vorbei ist, jetzt muss was anderes kommen. Vielleicht kannst du mal aus Sicht der EGBCE sagen, was eine neue Bundesregierung, die ja erst im nächsten Jahr kommt, was du dir wünschst, was da die Schwerpunkte sein müssen, insbesondere im wirtschaftspolitischen und industriepolitischen Bereich.
Ja, wir haben ja, wir lieben ja den Begriff Transformation oder mittlerweile wird er auch schon sehr kritisch gesehen. Das ist ja so ein bisschen unbestimmt. Aber wenn man mal sich Deutschland anschaut, wird ja eins bleiben, egal welche Regierung jetzt das übernimmt. Wir haben ein paar ganz klare Entwicklungslinien, die Reaktionen erfordern. Das eine ist, wir sind eine alternde Gesellschaft. Und das bedeutet, dass wir unseren Wohlstand nicht halten können, wenn das einfach unbeantwortet weitergeht, was Fachkräftemangel anbelangt, was aber auch insgesamt die Balance der Gesellschaft anbelangt. Wir haben noch andere Gesellschaften, die so ähnliche Entwicklungen haben. China gehört übrigens auch dazu. Japan gehört dazu, wo sozusagen der Wohlstand nach vorne am Ende an der mangelnden Balance innerhalb des Landes gefährdet wird. Bislang ist das nicht ganz so aufgefallen, weil wir gewollte und ungewollte Migration hatten. Dieses Thema ist aber in Deutschland auch besonders umkämpft und an vielen Stellen ist es natürlich auch eine Geschwindigkeit, in der das auf uns zukommt, die überfordert auch nicht nur die Kommunen und so weiter, sondern auch die Menschen. Das heißt, wir haben eine ganz ambivalente Situation. Eigentlich brauchen wir junge Leute, damit wir sozusagen nach vorne hin erfolgreich bleiben können, sonst werden wir ein Altersheim und anschließend sterben wir aus. Und auf der anderen Seite haben wir damit kulturell und politisch besonders viel Thema. Das heißt, das Thema Demografie und Migration zu lösen und nicht nur zu beschreiben und zu kritisieren, ist ja im hohen Maße auch bis an die Grenze des Zumutbaren, wird das ja auch missbraucht, das Thema. Und da das Wahlkampfthema werden wird, wird die Frage sein, mit welchem Niveau diskutieren wir eigentlich? Was meine ich eigentlich, damit das nicht mysteriös bleibt? Wir haben ja drei Formen der Migration. Einmal versuchen wir ganz kompliziert, wie andere Länder auch, zu sagen, wen wünschen wir uns eigentlich? Das ist dann eine Diskussion über, welche Fachkräfte wollen wir eigentlich weltweit anwerben und wie wollen wir da attraktiv sein? Das tun wir so, als wenn die natürlich alle darauf warten, nach Deutschland zu kommen. Diese Gruppe hat Alternativen. Das wird in der politischen Debatte völlig unterschätzt. Das sind alles sozusagen Fremde, die alle unglaublich glücklich sein müssen, nach Deutschland zu kommen. Das stimmt aber nicht. Also viele Inder, die hochqualifiziert sind, die steigen in Frankfurt nicht aus, wenn sie nach USA fliegen oder sonst wo. Also das ist die erste Gruppe. Ohne die werden wir in Schwierigkeiten kommen. Das ist schlicht wahr. Die zweite Gruppe sind die, sagen wir mal, geordnet innerhalb der Europäischen Union auch Freizügigkeit haben, und die auch eigentlich in Rahmensetzungen zu uns kommen können und das auch selbst entscheiden können. Würde ich mal sagen, das ist jetzt relativ unproblematisch. Und dann haben wir zwei weitere Gruppen. Also insofern sind es 3,5. Einmal Asyl beantragende Menschen, die auf der Flucht sind, so wie viele vor einigen Jahrzehnten aus Deutschland, die sozusagen Hilfe brauchen. Das steht im Grundgesetz, das kann man nicht irgendwie beliebig machen. Da muss man natürlich sehen, ist das Asylrecht, so wie es in Europa herrscht, geeignet, diese Bewertung auch vorzunehmen. Da gibt es sicherlich Diskussionsbedarf. Und das Zweite ist illegale Migration. Und da muss man natürlich nicht nur die Definition, sondern muss man auch eine Grenze ziehen, dass also irgendjemand irgendwie hierher kommt. Das geht ja auch nicht. Das mischt sich aber in der Debatte. Und nochmal, die großen Themen sind Demografie versus Zuzug, großes Thema. Zweites großes Thema wird, glaube ich, werden die Frage der Infrastruktur. Da hat jetzt jeder noch eine Vorstellung, Deutschland funktioniert nicht an allen Stellen. Hat auch mit Fachkräftemangel manchmal zu tun, aber auch mit einem riesigen Investitionsstau. Wir haben einfach über Jahrzehnte nicht investiert. Das kann jeder jetzt nachvollziehen bei der Deutschen Bundesbahn, aber das gibt es ja in vielen Bereichen. Das ist im Bildungsbereich so, das ist bei der Digitalisierung so, das ist natürlich bei Mobilität so, aber es ist eben auch bei vielen Industriestrukturen so, dass diese Investitionen ausgeblieben sind oder nicht finanziert waren. Also ich nenne es jetzt mal Infrastruktur im weitesten Sinne. Das dritte Thema ist, das will ich aber dann doch nochmal rausnehmen und nicht wie Infrastruktur rüberkommen lassen, wenn wir nicht in das Bildungssystem investieren, sind diejenigen, die bei uns noch jung sind, auch noch auf einem nicht geeigneten, nicht guten Zukunftsweg. Wir haben viel zu viel, sagen wir mal, junge Menschen, die am Rand stehen bleiben müssen oder stehen bleiben. Also die keinen Abschluss haben, die keine Ausbildung haben. Da können wir ganz stolz sein auf die, die studieren und gute Abschlüsse haben. Aber das ist ja nicht balanciert. Das heißt, dieses Thema würde ich nochmal gesondert. Dann wird das Thema Sicherheit eine große Rolle spielen, im umfassenden Sinne. Das möchte ich aber auch ein bisschen größer machen. Einmal, das weiß jetzt nun jeder, ist die Frage, wie entwickelt sich unsere militärische Sicherheit, in welchen Bündnissen, in welchem Kontext, kostet auf jeden Fall Geld. Aber ich würde auch sagen, die innere Sicherheit, auch die Aggression, die in der Gesellschaft steckt, das ist ein Thema, das kann man nicht akzeptieren, so wie es ist. Da muss man investieren, da muss man auch Klarheit grenzen, wie wollen wir in Deutschland zusammenleben, in Europa. Und da muss Gewaltlosigkeit und all die Themen eine Rolle spielen. Aber ich will das mal ergänzen. Der Sicherheitsbegriff, das heißt ja nicht umsonst soziale Sicherheit. Es ist die Frage, worauf können die Leute sich abstützen und verlassen, wenn der Wandel dann kommen soll. Und wenn der Wandel dann auch radikal sein soll, dann muss man sich auf irgendwas ja verlassen können. Da gibt es Themen, die machen die Gewerkschaften in ihrer Eigenverantwortung, ist aber auch ein Sozialstaat. Da kann man sicherlich über vieles reden. Aber so wie er im Moment attackiert wird, so unter Motto alle faul und alle überbezahlt, so geht das ja nicht nach vorne. Und so ist es auch ungerechtfertigt. Wir haben Mieten, die Leute nicht mehr bezahlen können. Gerade wenn Sondersituationen, alleinerziehende Mütter und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Gruppen in der Gesellschaft, die können unter den jetzigen Bedingungen nicht zurechtkommen. Und dieses Bild mal in den Vordergrund zu stellen und nicht irgendeinen zu suchen, den es sicherlich gibt, der den Sozialstaat missbraucht, das, glaube ich, wird der Wahlkampf natürlich trotzdem versuchen. Aber danach erwarte ich eine Antwort, dass wir diese beiden Sachen, Transformation versus Absicherung, neu definieren. Und dann komme ich erst zu der Frage, nicht weil ich das unwichtig finde, sondern damit man nicht immer nur über ein Thema redet. Dann geht es um die Frage, wie organisieren wir eigentlich die politisch gesetzte Transformation unserer Industrie, zum Beispiel zur Klimaneutralität. Und da kommt ja nun ein Punkt auf. Wir wollen das tun, aber sind wir sozusagen mit unseren Zeitplänen, die wir nicht erfüllen, sind wir mit unseren Ansätzen, die nicht das bringen, was wir erwarten? Die haben sich verbessert, die Ausbaugeschwindigkeit zum Beispiel bei den Leitungen, aber sie sind nicht schnell genug für die Ziele. Also, da erwarte ich, dass wir mit klarem Ziel, wir haben in Europa Ziele, zu denen wir verbindlich unterschrieben haben, mit klarem Blick auf unsere Ziele sagen, wie machen wir es denn jetzt? Was ist sozusagen Nummer eins? Wie finanzieren wir das? Was erwarten wir von den Unternehmen? Wie können wir denen Sicherheit geben? Also diese Transformationsgeschichte, die quasi berechtigterweise mit Blick auf viele Naturkatastrophen beim Klimaschutz natürlich immer wieder neu aufgeladen wird. Das ist ja alles richtig. Nur es wird ja nicht besser, wenn wir darüber lange rumfabulieren und rummoralisieren und nicht hingucken, was jetzt wirklich passiert bzw. nicht passiert. Also eine Neujustage zu sagen, wie kommen wir jetzt hier wirklich vom Fleck? Wie kommen wir übrigens möglichst günstig vom Fleck und möglichst schnell? Ist ja mal eine neues Filter. Und damit auch dem Unternehmen ein Signal zu geben, okay, wenn er jetzt hier investiert, was sie im Moment nicht tun, wenn ihr hier, sagen wir mal, euren Glauben nicht verliert daran, dass das auch geht, dann ist das auch etwas Positives, mit dem man auch eine Zukunft organisieren kann. Weil, letzter Satz, diese Frage von Klimaschutz und so weiter wird schon überall in der Welt auch beachtet und gemacht. Nur mit viel mehr Pragmatismus. Die Chinesen sagen, ja klar, machen wir das da, wo wir neu investieren, investieren wir so. Aber da, das ist auch viel. Die Amerikaner machen das, haben wir vorhin angesprochen, über einen anderen Weg. Aber sie balancieren das anders aus zwischen der Frage, hat das wirtschaftlich negative Folgen oder soziale Verwerfungen. Und deshalb, das erwarte ich, eine Neujustage dieses Themas. Ist jetzt ein bisschen lang gewesen, aber es war ja auch eine umfangreiche Frage.
Ja, alles gut. Sind ja auch bewegte Zeiten mit vielen Themen. Und ich würde gerne noch kurz auf der bundespolitischen Ebene bleiben und du hast den Aspekt der Zeit angesprochen. Die Bundestagswahlen werden voraussichtlich am 23. Februar stattfinden. Das sind jetzt also noch circa 3 Monate. Und du hast ganz viele Themen genannt und eigentlich drängen die ja alle. Wir haben ja eigentlich gar keine Zeit, jetzt noch 3 Monate zu warten im Wahlkampfgetöse, dass diese Themen nicht beackert werden. Was würdest du dir denn wünschen von der jetzigen Bundesregierung, aber auch vielleicht von den Parteien, was man jetzt wirklich noch auf den Weg bringen muss, was eben nicht 3 Monate warten kann? Und selbst wenn in 3 Monaten Wahlen sind, ist ja die neue Regierung dann auch noch nicht sofort arbeitsfähig. Also es wird ja jetzt 3, 4, 5 Monate dauern, bis es wirklich eine neue Bundesregierung gibt. Was sind die Themen, wo du sagst, da muss jetzt trotzdem was passieren?
Ja, also erstens sind es nicht alle Themen, das ist ja klar. Also ja. Der Eindruck sollte nicht entstehen, wenn wir nicht alles, was im Moment noch im Orbit ist, noch bis Weihnachten schaffen, da geht die Welt unter. Das stimmt natürlich nicht. Aber du hast völlig recht in der Frage. Es gibt ein paar Dinge, wo es maximal unsinnig wäre, das nicht noch zu behandeln. Beispiel, wir hatten ja jetzt zurückliegend Gespräche mit der jetzigen Regierung, scheidenden Regierung, über die Frage, gibt es innerhalb dessen, was finanzierbar ist, Möglichkeiten der Industrie Signale zu geben, der Stabilisierung in dieser Krise, die ja eine Absatzkrise und eine Krise von Energiepreisen und Regulierung und verschiedener Dinge sind. Kann man da noch was machen? Warum erwarte ich eigentlich, dass da was passiert? Da hat zum Beispiel die Union, die ja nun die stärkste politische Kraft in den Umfragen im Moment ist, hat eigentlich ähnliche Forderungen gehabt. Also warum man nicht so ein Thema rausnehmen kann, sagen kann, in 3 Monaten sind eine Menge Unternehmen vielleicht in Konkurs oder in Schwierigkeiten und sagt, das Thema gucken wir uns jetzt an zusammen, beraten das und dann kann der Bundestag mögliche Initiativen passieren lassen. Sowas gibt es auch in Einzelfällen in anderen Bereichen. Und dann gibt es größere Themen. Da erwarte ich jetzt nicht, dass die in den nächsten Wochen, weil sie auch Wahlkampfthemen sein werden, da jetzt irgendwie gelöst werden. Also ich lasse es mal bei dem Beispiel. Aber man könnte natürlich noch weitere finden. Die Gefahr ist ein bisschen, dass natürlich alle jetzt ihre Themen nochmal auf den Tisch schmeißen und sagen, das gehört jetzt dazu. Klar, da muss man sich dann einigen. Aber sie haben sich ja auch auf einen Wahltermin geeinigt. Das heißt also neben allem Getöse, irgendwann, wenn man sich dann da mal hinsetzt und sagt, okay Leute, es geht auch um Deutschland, es geht um die Menschen, die wir erreichen wollen, dass sie zur Wahl gehen, das ist schon mal der erste Punkt, und dann sich entscheiden, da muss man auch ein bisschen abschichten, was jetzt Verantwortung ist. Also da ist Krieg in der Ukraine, da ist unsere Wirtschaft in Schwierigkeiten, da erwarte ich, dass man jetzt in den nächsten Wochen nochmal redet miteinander und dann kann man, das gehört zur Demokratie, auch Wahlkampf machen. Da muss man auch Unterschiede kennenlernen. Das gehört dazu. Aber dass man das versucht nochmal zu trennen, fände ich schon sehr wichtig.
Parallel zu den Ereignissen, die wir jetzt auf der politischen Ebene haben, gibt es ja auch gerade viel Bewegung in der IGBCE. Ihr habt ja zwei Zukunftsprogramme aufgelegt, klar und stark. Vielleicht kannst du einmal kurz erläutern, was sich dahinter verbirgt und was das Ziel ist von den beiden Programmen.
Ja. Also die IGBCE organisiert ja Branchen, die im ganz besonderen Maße von dem, was wir schon diskutiert haben, nämlich der Transformation betroffen sind. Sind alle energieintensiv, sind an den frühen Stufen des industriellen Prozesses, kommen von den Rohstoffen, machen daraus Produkte, die dann in die Automobilindustrie gehen, in die Bauindustrie, in die Pharmaindustrie und so weiter. Das heißt, der Druck auf unsere Branchen ist aus verschiedenen Gründen sehr hoch. Einmal geopolitisch und globalisierungspolitisch. Die Chinesen haben nicht mehr so ein hohes Wachstum wie vorher. Die Amerikaner, haben wir schon besprochen, kommen möglicherweise mit Zöllen noch zusätzlich hinzu. Und wir haben die Transformationsthemen, haben den Krieg, das Gas ist teuer. Also die Schwierigkeiten sind umfassend. Und das macht natürlich auch was mit der zuständigen Gewerkschaft. Der Druck auf unsere Unternehmen ist da, da geht es manchmal um Existenzfragen, aber häufig, und das können wir jetzt schon feststellen, reagieren die Unternehmen natürlich auch mit Kostenmanagement darauf. Und mit Kostenmanagement bedeutet in der Regel Kopfabbau, also Personalabbau. Das sehen wir auch, das kennen wir auch aus der Vergangenheit an vielen Stellen, aber das stresst natürlich nicht nur die Gewerkschaft, sondern vor allen Dingen ganz ernsthaft unsere Mitglieder. Und die letzte Befragung, du hast sie angesprochen, zeigt das auch. Eigentlich war unsere Mitgliedschaft relativ sicher in den Unternehmen, was ihre Arbeitsplätze anbelangt, gut bezahlt. Also sie gehörten zu einem Kreis der Gesellschaft, die in der Regel zuversichtlicher waren und stabilere Bedingungen hatten. Und unsere Befragung zeigt, dass sich da viele Sorgen ergänzt haben. Also unsere Mitglieder sagen, wir wissen nicht, wie das in 5 Jahren aussieht mit unseren Industrien. Wir sind verunsichert darüber. Wir glauben, auf der einen Seite sagen sie übrigens, der Weg zur Nachhaltigkeit ist der richtige, es wird aber nicht gut gemacht. Und auch die Unternehmen kommen dabei kritisch weg. Also auch da wird nicht alles gesehen, was sie erwarten. Also es ist eine Verunsicherung da. So. Gleichzeitig wachsen auch andere Bereiche, wie die Pharmaindustrie zum Beispiel im Moment und andere Bereiche. Das heißt, diese beiden Prozesse sollen uns, wir kommen ja quasi aus einer sehr, sehr gut organisierten Vergangenheit und sind es auch immer noch, aber wir kommen von Bergbau und Kohle und Gas und so und sehr klar stark organisierte Bereiche und gehen natürlich stärker in neue Bereiche, in denen das Ganze, auch die Beschäftigtenstrukturen anders sind. Und das muss man in so einer Organisation ja auch, das sind ja freiwillige Mitglieder, demokratisch agierende Mitglieder, wir müssen darüber einig werden, wie wir die Zukunft sehen, an welchen Stellen wir in Konflikt gehen, weil wir das nicht mitmachen, in welchen Stellen wir unterstützend sind, wie wir im politischen Raum, aber auch im Unternehmen agieren mit Betriebsräten. So, und da gibt es zwei große Bereiche. Das eine, das ist stark, also der ganze Titel heißt Stark für die Zukunft. Da geht es darum, in der Gewerkschaft die Voraussetzungen zu schaffen. Wir haben ja hauptamtliche Beschäftigte, wir haben gewählte Funktionsträger, 34.000. Und da geht es darum, wie kann man eigentlich so eine Organisation, wir sind ja sehr groß, so aufstellen, dass wir die Power auch auf die Straße kriegen, dass wir die Kompetenzen haben, die zur Zukunft gehört, dass wir das weiterentwickeln. Übrigens auch im Mix unserer Leute, wie können wir weiblicher werden und so weiter. Also diesen Punkt nochmal aufzurufen und weiterzuentwickeln. Das machen wir schon eine ganze Zeit lang, aber da kommen Digitalisierung und andere Themen hinzu. Also da müssen wir, sagen wir mal, das nenne ich jetzt mal, eine Organisation intern neu aufstellen. So, der zweite Teil ist, das ist klar, da geht es um den inhaltlichen Kontext. Wir haben ja im nächsten Jahr Kongress und der Kongress ist ja unser höchstes Gremium und dort werden die Leitlinien für die nächsten Jahre festgelegt. Und da sich so viel verändert hat, darüber reden wir jetzt schon länger, muss natürlich auch so eine Gewerkschaft sich auf diese Dinge neu einstellen. Wir können nicht sagen, da haben wir nichts mit zu tun. Also haben wir einen Prozess, den starten wir jetzt auch mit einer sehr breiten Beteiligung, wo wir genau diese Fragen mit unseren Mitgliedern und Funktionsträgern erörtern. Ist unser Blick eigentlich auf diese Veränderung? Wie reagieren wir an welcher Stelle darauf? was sind unsere Forderungen und wie wollen wir uns aufstellen. Das sind die beiden großen Projekte und das haben wir schon immer so gemacht. Wir warten nicht darauf, bis wir handeln müssen, das müssen wir manchmal auch, aber sondern wir wollen rechtzeitig und eigentlich vor der Welle strategisch agieren.
Die Programme beinhalten ja auch die Stärkung der Basis, das habe ich ja auch richtig verstanden. Und ihr wollt ja als IGBCE die regionale Arbeit auch stärken. Alle kennen wahrscheinlich die Ortsgruppen, die es ja gibt bei der IGBCE. Was ändert sich denn da? Also wird es da auch einen Veränderungsprozess geben?
Ja, die Basis, das ist ja für eine Organisation, wie eine gewerkschaftliche Organisation, natürlich extrem wichtig. Das sind unsere Mitglieder. Und in einer Säule sind es vor allen Dingen die, die am Arbeitsplatz agieren. Da ist ja der Austauschort von Betriebsräten, von gewerkschaftlicher Handlung, das ist ja die Arbeit. Das heißt, wir haben in den Unternehmen gewählte Vertrauensleute, so nennen wir das, also Mitglieder und dann Vertrauensleute. Ja. Und die sind die Basis im Betrieb. Und dann haben wir Ortsgruppen, das ist regional organisiert. Da sind auch natürlich betriebliche Aktive drin, aber das sind vor allen Dingen auch diejenigen, die nicht im Betrieb sind, haben eine zweite Säule, mit der wir in der Organisation demokratisch, von da aus wird auch durchgewählt, bis nach ganz oben, wo wir da arbeiten. Und hauptamtlich besetzt sind wir in sogenannten Bezirken, da sind dann eben Geschäftsstellen. Und was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben insgesamt die Finanzmöglichkeiten, die Finanzierungsmöglichkeiten dieser Bezirke gestärkt. Wir haben also mehr Geld und mehr Mittel dorthin gegeben. Und die Ortsgruppen haben darin auch Mittel, die Vertrauensleute und der Bezirk selber. Und dort haben wir mehr Mittel insgesamt hingegeben. Wir sind aber dabei, das in der Verteilung so aufzustellen, dass am Ende daraus eben nicht nur jeder seinen Job macht, sondern dass daraus insgesamt regional mehr Ansprache von nicht so gut organisierten Betrieben gibt, dass wir Tarifverträge in nicht tarifgebundenen Unternehmen hinkriegen. Also dass wir so zwischen der Betreuungsseite unserer jetzigen Mitgliedschaft und der Ansprache neuer Mitglieder dann eine neue Balance hinkriegen. Und das muss man ja diskutieren in so einer Organisation. Und das haben wir vor. Und wie wir unsere Funktionäre und unsere Mitglieder kennen, das finde ich eigentlich ganz fantastisch immer an der BCE. Wir preisen immer auch Zukunft ein. Also auch die, die noch nicht Mitglied sind und die wir erreichen wollen. Das sind 750.000 in unseren Branchen. Wir wollen, dass wir sie erreichen. Und deswegen sind auch die, die schon lange Mitglied sind, daran interessiert und kämpfen darum. Und das ist so eine neue Balance. Und dann müssen wir natürlich sehen, was machen die anderen Ebenen, welche Aufgaben in der neuen Welt haben wir. Also zum Beispiel unsere Zentrale hat sehr viel fachliche Kompetenz. Wir haben noch eine Stiftung, die so als Think Tank fungiert. Das sind natürlich unterschiedliche Aufgabenstellungen, die aber alle ein Ziel haben. Wir wollen, das ist das Wichtigste, wir wollen im Betrieb für unsere Mitglieder Schutz organisieren, vor Arbeitsplatzverlust, aber auch vor, hier und dort gibt es ja in Deutschland immer noch Arbeitgeber, die ihre Leute nicht ordentlich behandeln und so weiter. Das ist der Schutzteil. Dann gestalten wir mit unseren Tarifverträgen frei. Da haben wir ja viel gemacht, von der Pflegeversicherung bis zur Altersversorgung und gute Löhne. Und einen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder in der Chemie. Und dann sind wir eben auch politisch aktiv mit dem DGB zusammen und kämpfen darum. Es nutzt uns alles nichts, wenn wir irgendwo, sagen wir, gute Sachen machen und Tarifverträge, wenn die Gesamtpolitik unsozial ist. Und deswegen müssen wir an der Stelle auch dafür kämpfen. Und ganz unten beginnt das, deswegen dieser Impuls.
Du hast aber auch die Bezirke genannt. Und das werden ja wahrscheinlich auch alle mitbekommen haben, dass zum 1. Januar 26 in NRW die Bezirke Nordrhein und Westfalen fusionieren. Da denken jetzt manche schon, oh, ist das jetzt eine Blaupause für mehrere Zusammenlegungen von Regionen? Vielleicht kannst du da noch mal was zum Hintergrund sagen.
Also erstens sind es die Landesbezirke. Die Bezirke sind ja da drunter. Das sind die Landesbezirke Nordrhein und Westfalen. Bei allen Gewerkschaften ist das schon Nordrhein-Westfalen, weil es natürlich ein Bundesland ist. Das geht ja auch, die Ebene ist ja auch der Kontakt zur Landesregierung und so weiter. Warum hatten wir zwei Landesbezirke? Weil wir natürlich dort, gerade mit Blick auf unsere Mitgliedschaft, aus der Kohle kommen, Stein wie Braunkohle, die Chemie, viele, viele Industrien sind in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr konzentriert. Und da waren die zur Fusion so groß, dass wir gesagt haben, das müssen wir in zwei Teile teilen. Das hat sich aber deutlich geändert. Wir haben also in diesen klassischen Bereichen einfach Anpassungen gehabt. Die Steinkohle existiert nicht mehr. Und deshalb ist das, was für andere längst normal war, nämlich am Ende zusammenzuführen, was zusammengehört, steht jetzt an. Da wir dort aber natürlich richtig viele Strukturen haben, viele aktive Leute, eine Menge Institutionen, wollen wir in diesem Prozess der Zusammenführung dort auch so ein kleines Labor schaffen. Also gerade, dass wir beredet haben, die Modernisierungsfragen, wie kann man auf neue Beschäftigtengruppen zugehen. Da haben wir auf der einen Seite genug traditionelle Bereiche und genug neue. Das wollen wir also miteinander verbinden. Also das da ist eigentlich das Zusammenführen zu etwas, was alle anderen schon längst so haben. Mhm. Deswegen ist es auch keine Blaupause. Es ist manchmal sinnvoll, Strukturen zusammenzufassen, wenn das nicht mehr lebt oder nicht mehr so stabil ist. Aber das ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist ja, möglichst nah an unseren Mitgliedern zu sein. Da gibt es auch heute neue Möglichkeiten, die man früher nicht hatte. Deswegen machen wir jetzt da dieses Zukunftsforum am 20.11. Da können wir heute alle unsere Funktionäre einladen, digital. 34.000 hätten wir vorher ein Stadion gebraucht. Ja. Natürlich so. Und wäre dann übrigens auch nicht näher dran gewesen. Also da gibt es jetzt auch Möglichkeiten, wo man jetzt nicht immer sozusagen live sein muss. Aber vom Grundsatz wollen wir natürlich bei unseren Mitgliedern sein. Deswegen ist das keine Zusammenlegung, die jetzt bedeutet, morgen werden auch andere zusammengelegt. Das ist nicht so.
Wir neigen uns schon fast dem Ende unseres Gesprächs. Ich würde gerne aber noch, weil du das angesprochen hast, einmal kurz einen Blick auf den Gewerkschaftskongress im nächsten Jahr werfen und noch mal eine Prognose für die Zukunft. Aber bleiben wir erstmal beim Gewerkschaftskongress. Das ist ja schon angesprochen. Der Hauptvorstand hat ja die geschäftsführenden Mitglieder mit dir an der Spitze für die Wahl für eine weitere Amtsperiode schon nominiert. Da waren vielleicht auch einige überrascht, weil das jetzt auch so früh kam. Welches Signal wolltet ihr denn, dass davon ausgeht?
Ja, es ist ein bisschen früher als sonst. Wir machen das sonst im Frühjahr. Es hat aber zwei Gründe. Einmal, darüber haben wir die ganze Zeit geredet, es ist jetzt so viel Verunsicherung, natürlich nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in so einer Organisation. Da ist frühe Klarheit, was an der Spitze passiert, sinnvoll. Also wir haben es jetzt irgendwie 4-5 Monate früher gemacht. Das Zweite ist, dass wir mit unserem üblichen Zeitraum der Nominierung auch immer vor unseren Konferenzen vor Ort, über die wir gerade gesprochen haben, also an der Basis waren. Das heißt, wir haben die Konferenzen gemacht und die wussten noch gar nicht, haben zwar ihre Anträge und ihre Sachen beraten, aber wer eigentlich dann später an der Spitze stehen wird, wussten die gar nicht, weil das erst später gemacht worden ist. Das ist ja nicht sinnvoll. Also wir haben das auch genutzt, um da Klarheit zu schaffen, das ist das Spitzenteam. In der Sache geht es um Folgendes. Wir haben ja im letzten Jahr einen Schritt des Generationswechsels gemacht, Verjüngung auf. Wir haben jetzt einen recht jungen Geschäftsführenden Hauptvorstand, kann man immer drüber streiten. Die Parteien nehmen ja auch 20-Jährige. Das ist dann, in dem Vergleich ist es nicht jung, aber das ist in der Gewerkschaft, ist aber auch in Unternehmen und ich glaube auch per se sinnvoll. Ein bisschen Erfahrung in der Arbeit und ein bisschen Lebenserfahrung sollte man schon mitbringen, wenn man in die Spitze einer solchen komplexen Organisation will. Und wir haben im letzten Jahr einen solchen Schritt gemacht. Oliver Heinrich, der ja unser auch Tarifmann jetzt im Vorstand ist, und Alex Bercht sind in den Vorstand gekommen und ergänzen einfach dieses Team mit zwei ganz unterschiedlichen Profilen. Und die anderen, die drin sind, also Francesco Grioli, Birgit Biermann, sind Leute aus der Organisation entwickelt und gewachsen, sehr wichtige Sache für so eine Organisation. So, die eigentliche Frage war ja, der Organisation bleibe ich sozusagen in meinem Amt, weil ich schon lange da bin. Und ich bleibe, weil ich schon lange da bin. Ja, das ist die Antwort. Der Punkt ist, ich bin 60 Jahre alt, also das kann man, glaube ich, auch noch vom Alter her gut machen. Ja. Aber ich bringe, das ist einfach so, und ich bringe natürlich sehr, sehr viel Erfahrung mit ein. Ich bringe Netzwerke mit ein, ich bringe Stabilität mit ein. Und ich fühle die Verantwortung, dass man jetzt in so einem Umfeld so einen Wechsel zu jemand anderem nicht machen sollte. Das hat auch der Hauptvorstand so gesehen und deswegen treten wir so an. Und ich glaube, dass das ein extrem wichtiges Signal auch in die Organisation, aber auch an unsere Partner ist, die mit uns zusammenarbeiten.
Die Zukunftsprogramme Start und Klar richten ja den Blick auf dieses Jahrzehnt. Also wir haben dann im nächsten Jahr eine neue Bundesregierung. Ihr habt euren Gewerkschaftskongress. Vielleicht kannst du noch mal zum Ende heute sagen, eine Prognose wagen vielleicht. Wo steht die deutsche Industrie am Ende dieses Jahrzehnts und welche Rolle spielt die IG BCE?
Also die Industrie, ich bin kein Freund des Deindustrialisierungsbegriffes. Es passiert gerade an vielen Ecken so etwas, dass es ein bisschen Abbrüche gibt. Aber das wird nicht die ganze Industrie umfassen. Aber wir haben eine ganz fundamentale strukturelle Krise, verglichen mit anderen. Die Automobilindustrie ist betroffen aus anderen Gründen. Die Chemie, die Glasindustrie, Papierindustrie, also schon nennenswerte Teile unserer Industrie. Übrigens hängen da dran viele Mittelständler. Ich halte auch nichts von dem Bild, hier sind die Großen, da sind die Mittelständler, hier sind die Multinationals und das hier sind die Guten. Ich mag Mittelständler, aber die leben von den Großen. Also immer ein etwas umfassenderes Bild von Wirtschaft zu zeichnen, lernen wir, dass auch ganz viele Dienstleistungen von der Industrie in Deutschland abhängig sind. Wir haben zwar in Anführungszeichen nur, das ist ja relativ viel, 22-23% Wertschöpfung direkt in der Industrie, aber du brauchst auch keine Anlagenplaner mehr, wenn du keine Industrie hast. Also ein bisschen mehr Sorgfalt an den Tag zu legen in der politischen Debatte. Mit Blick auf die Industrie würde ich schon einfordern. Einige Ökonomen sind ja hochleichtfertig. Wenn man mal daran denkt, an den DEW-Präsidenten, der sagte, lass sie doch ziehen, die Energieintensiven. Das kann man auch nur auf die Idee kommen, wenn man umlagefinanziert, steuerfinanziertes Institut leitet. Nein, es ist einfach nicht sachgerecht. Dass es trotzdem etwas passieren wird, dass wir nicht alles behalten, was wir heute haben in diesem Umfeld, das wird sicherlich auch so kommen. Ich meine, wir haben auch Industrien, die wir 1960 noch hatten, haben wir auch nicht mehr. Die Frage ist, was kommt hinzu? Und jetzt komme ich zu dem Punkt. Der entscheidende Punkt ist, wie können wir die Standortattraktivität für Industrien und Technologien sein, die so wissensbasiert sind, dass wir immer noch besser sind als die anderen. Dass die etwas höheren Kosten, die wir natürlich auch haben, verglichen mit anderen Standards, können wir nie erreichen. Wie können wir das so organisieren, dass wir das hinkriegen? BioNTech ist ein Beispiel dafür, wo alle überrascht waren. Ja, also das war dann eine deutsche Mainzer Firma und nicht so irgendjemand anders. Und davon gibt es noch genug Felder. Übrigens auch verbunden mit der Chemie, mit der Pharmazie, mit ganz modernen Hightech-Fragen der Zukunft. Und die zweite Frage ist, kriegen wir die Bilder, die wir haben von Elektromobilität und so Technologie offen hin, dass wir die besten Technologien in diese Richtung organisieren und das natürlich auch mit neuer Produktion verbinden. Wenn das gelingt, ob das gelingt, hängt jetzt sehr stark an politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Dafür müssen wir kämpfen, nicht nur in Deutschland, Europa. Aber wenn das gelingt, dann ist das quasi eine wirkliche Transformation von A nach B und nicht ein Abbruch. Und dafür wollen wir auch kämpfen. Wir werden natürlich in einigen Bereichen betroffen sein, das kennen wir aber aus der Vergangenheit, von Druck und Anpassung. Da werden wir um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen und jeden einzelnen Mitglied, das wir haben, in eine Zukunft bringen. Das haben wir in der Vergangenheit immer als Anspruch gehabt, immer geschafft. Mein Leitbild ist, das schaffen wir auch in Zukunft. Und dann wollen wir in neue Branchen rein und Bereiche rein, in denen wir dann eben auch wachsen können. Und wenn uns das gelingt und wir sind gut aufgestellt, müssen ein paar Sachen noch diskutieren, das ist stark und klar. Aber wenn uns das gelingt, innerhalb dieses Wandels mit Klarheit und mit richtiger, mutiger Politik, wir lassen uns auch nicht von irgendwem bequatschen, mit klarer und mutiger Politik, dann haben wir eine gute Zukunft in diesen Industrien. Das ist genug Unorganisierte da draußen. Übrigens Unorganisierte nicht nur als Mitglieder der Gewerkschaft, sondern ohne Tarifvertrag irgendwie halb prekär, da müssen wir Ordnung schaffen. Und letzter Punkt, ich arbeite ja seit vielen Jahren auch als europäischer Präsident. Und auch die Frage, kann man eigentlich europäisch mehr kooperieren als Gewerkschaft? Nicht nur im Sinne von, wir arbeiten da im Dachverband zusammen, sondern direkt. Ist eine interessante Frage. Wir haben eine super enge, sehr, sehr technologiebasierte Zusammenarbeit mit den norwegischen Kolleginnen und Kollegen, ich sag mal, der norwegischen IGBCE, ja. Die machen jetzt Wasserstoff, die machen CCS, die wollen eigentlich für Deutschland Lieferung und auch Abnahme von CO2 mit organisieren. Das ist ja keine Raketentechnik, brauchen wir nur eine Pipeline. Nur eine Pipeline in Deutschland ist hier leichtfertig gesagt im Moment. Aber wenn wir mal die Probleme nehmen, ist ja eine Pipeline zu bauen noch unser kleinstes Problem. Und diese Priorisierung vorzunehmen, zu sagen, ey Leute, jetzt lass uns nicht über jedes Thema unendlich quatschen, sondern priorisieren, sagen wir, die Top 15% und die machen wir dann. Und dann streiten wir noch über die nächsten und dann schichten wir das mal ab. Da wollen wir und da will ich gerne einen Beitrag zu leisten. Und ja, also insofern bin ich zuversichtlich, dass auch bei der ganzen Depression, die wir jetzt im Moment so ein bisschen spüren, dass wenn wir uns mal klarer befreien von ein paar Dingen und das Gequassel um viele Sachen ein bisschen zurückstellen, dann haben wir auch einen Weg nach vorne. Ich finde, viele Partner in den Industrien und in den Unternehmen, nicht alle, aber viele sind wirklich, die meisten sind wirklich konstruktiv. Wir müssen die Kräfte in der Politik finden, die sagen, komm, jetzt, wir sind für die Industrie, wir sind für eine neue Sortierung. Auch die neue Regierung wird sich natürlich stellen müssen. Die sind insgesamt vielleicht wirtschaftsfreundlicher. Ich will aber wissen, was das genau heißt. Insgesamt wirtschaftsfreundlicher reicht mir nicht. Und wir müssen natürlich auch mit eigenen Ideen agieren. Aber da geht was und ich bin motiviert.
Ja, ganz herzlichen Dank, Michael, dass du so kurzfristig Zeit hattest für diesen Sonderkompass. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Thank you.